Ja, moin, herzlich willkommen hier bei Gast und Groth. Mein heutiger Gast spielt schon ganz aufgeregt auf seinem Handy rum, weil er möchte unbedingt ganz viele Dinge erzählen und hat sich wichtigste Notizen gemacht. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen in meinem kleinen Heimstudio. Moin, Klaus.
Hallo, Andreas. Danke für die schöne Ankündigung. Ja, heute geht alles nur noch mit dem digitalen Zettel. Ich werde einfach alt. Und ohne digitalen Zettel.
Du wirst garantiert nicht alt, du bist es.
Genau, ich bin alt. Ja. Mit zarten 53 kann man auch so langsam.
Der Zenit ist überschritten.
Das war's. Ja, und ich hatte ganz spannende Wochen und immer wieder ist mir was eingefallen. Dann habe ich das immer wieder so ein bisschen auch mitgeschrieben, damit ich da nicht zu sehr durcheinander komme und von links nach rechts springe mit den Themen, sondern einfach so eine kleine Chronologie drin habe.
Okay, ich bin gespannt. Was willst du uns denn erzählen?
Na, ich denke erstmal den zweiten Teil der Reise, der Deutschlandreise, die ich gemacht habe. Das war ja so unser letztes Standing. Ich kam gerade aus Berlin wieder.
Genau, ja.
Und bin ja dann schnell zu dir, um Podcast aufzunehmen, um dann weiter ins schöne Wiesbaden zu fahren und ins schöne Koblenz.
Okay.
Und da habe ich ja dann beim letzten Mal erzählt, dass ich in Berlin mich bewusst für eine weitwinklige Kamera entschieden habe, um es sonst ein bisschen technisch zu machen. Also eine Bridge-Kamera, die ein
Objektiv. Eine Bridge?
Ja, so nennt man das. Fest verbautes Objektiv ist eine Bridge-Kamera.
Nein. Ja.
Doch.
Du hast doch die Kuh mit, oder nicht?
Genau.
Die Q2 in Tarnfarbe.
Und die Q2 in Tarnfarbe und das ist eine Bridge-Kamera.
Nein.
Nein.
In meinem Verständnis nicht.
In deinem Verständnis ist es eine M.
So Leute, helft mir. Nein, eine Bridge-Kamera ist die Kamera, die zwischen einer früher Spiegelreflex, jetzt natürlich spiegellos, zwischen einer DSLR und einer Kompaktkamera, die die Kuh in meinen Augen ist, die Brücke schlägt. Das sind Kameras meistens mit extremen Zoom-Objektiven. Okay. Die halte ich bisher immer für Bridge-Kameras. Meine erste digitale Kamera war so eine. Das war hier diese Fuji X2000 bla bla bla. Die hatte irgendwie so ein abgefahrenes Zoom drin.
Das heißt, meine Deluxe wäre eine Bridge-Kamera nach deiner
Definition. Nein, das ist auch eine Kompaktkamera.
Das ist eine Kompaktkamera.
Ja.
Ah, ja.
Okay. Mit Zoom.
Ja.
Weil diese Bridge-Kameras sind schon größer.
Ja.
Ja, das ist so groß wie halt eine Spiegelreflexkamera im Grunde bloß halt mit einem fest verbauten Zoom-Objektiv.
Okay, ich habe es jetzt vom Vollformat-Sensor auch, für mich war das eine Bridge-Kamera, ist es Bridge-Kamera. Und die kleineren Geschichten, die sind dann für mich Kompaktkameras, die man sich dann wirklich in die Jackentasche stecken kann, wie meine Deluxe.
Also wenn du googelst, Edelkompaktkamera oder wenn du auch eine andere Suchmaschine benötigst, oder bemüht, dann findest du bestimmt auch die Kuh darunter.
Okay. Also
ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das mal gemacht.
Wir diskutieren einfach noch ein halbes Stündchen, dann ist die halbe Sendung rum.
Apropos halbe Sendung, habe ich überhaupt auf eine Aufnahme gedrückt? Ja, habe ich.
Okay. Na,
Gott sei Dank.
Ja.
Ja, gut, also, dann lass uns nicht weiter über Kühe diskutieren, sondern.
Genau, dann habe ich eben auf dem Weg zu dir noch schnell meine Kamera gewechselt. Also ich habe schon für mich festgestellt, eben in Berlin brauche ich was Weitwinkligeres und was Kleineres, was ich dann irgendwie die ganze Zeit am Handgelenk habe. Ich renne ja ohne Kameratasche. Beim letzten Mal, jetzt gehen die lieben Grüße raus auch an den Bernd Brecht von
Ben.
Ben Brecht, genau, Ben Brecht von Momente deiner Geschichte, vom Podcast. Da habt ihr ja noch über Taschen philosophiert. Aus der Diskussion bin ich ja regelmäßig raus. Und
ja, du bist der Wollmützen-Klaus.
Genau. Und wobei ich dann, ja doch, war tatsächlich so, ich habe sie in eine Mütze verpackt in der Zeit, also in meine Reisetasche. Und als ich dann in Berlin war, baumelte sie mir eben die ganze Zeit vom Handgelenk, sodass
meine Rede. Die bessere Kameratasche ist der Gurt.
Ja, das habe ich für mich dann auch festgestellt. Oder immer mal wieder festgestellt, wenn ich Stream mache zumindest. Und bin dann damit durch Berlin und da war ich auch ganz froh drum, denn für Street muss ich sagen, ist das genau das Richtige. Also 28 mm, man ist schön nah dran. Und andererseits mit 60 Millionen Pixel hat man auch die Möglichkeit, gut reinzuschneiden. um eben auch Szenerien aufzunehmen, die ein bisschen weiter weg sind. Und man hat ja auch die Möglichkeit, tatsächlich in diesem JPEG-Modus dann zu überlegen, ob man in der Kamera auch automatisch croppt. Also man kann den Crop auch von vornherein einstellen auf 35, 50 und 75. Und dann bekommt man eben automatisch ein gecropptes Bild schon aus der Kamera raus. Und es wird einem auch so im Sucher angezeigt. Nutze ich allerdings nie, weil ich eher lieber noch mal ein bisschen mehr drumherum haben möchte und mich dann eher anschließend dazu entscheide, wie ich es dann genau geschnitten haben möchte. Aber es gibt eben auch Menschen, was ich ja auch gerne tue, die im JPEG fotografieren und dann von vornherein auch so zuschneiden.
Okay.
Ja, aber JPEG, da bist du ja ganz weit von entfernt, Andreas. Du bist weiter im DNG-Format.
Ich bin weiter der mit dem T-Shirt. Ich fotografiere RAW, genau.
Ja.
Ja, aber wo du gerade so oft Berlin gesagt hast, muss ich mal ganz schnell ein Pferd reinschmeißen, weil die Band Ideal hat ihr 1980 veröffentlichtes Album nochmal neu digital remastered veröffentlicht, heißt jetzt allerdings Ideal Mix 2025 und habe ich mir gestern mal richtig gegönnt und ich stehe auf Berlin, jawohl. Bitte reinhören.
Das hast du dir dann wahrscheinlich als Vinylscheibe gegönnt?
Nee, ich habe noch die Original von 1980 hinter dir im Schrank stehen.
Oh, edel, okay.
Ja, kleine Besonderheit, die Ideal-LPs laufen auf 45.
Okay. Nein, ich habe tatsächlich, habe ich gar keine Schallplatte. Aber das ist dann auch so dein, auch eher dein Ding, also deutschsprachiger Rock oder ist es eher eine Ausnahme?
Ich denke, das ist ja auch New Wave, ne?
Ja. New Wave, okay.
Ja, also
ich weiß nicht, was eine Bridge-Kamera ist.
Nicht neue
ist.
Welle, nicht, sondern eher Wave. Wave
ist. Alles klar.
Ja, der ahnungslose Wollmützen, Mann. Ja, aber du wolltest uns von deiner Reise erzählen.
Genau, also dann bin ich aus dem vollen Berlin eben raus, bin nach Hause und dann ging es ja wirklich darum, in Ruhe Motorrad zu fahren, viele neue Sachen zu genießen und zu sehen, den Rhein runter. Und da habe ich mir zu Hause...
Runter? Bist du nach Holland gefahren?
Den Rhein rauf.
Okay.
Ja, den Rhein rauf bis tatsächlich auch zum Rheinfall von Schaffhausen.
Okay.
In letzter Konsequenz. Und dabei hatte ich dann, nicht passend zum Rheinfall, die S von Leica.
Die S von Leica.
Genau. Und das ist ja eine Mittelformatkamera. Das heißt, der Sensor ist nochmal ein bisschen größer als beim Vollformat.
Okay.
Die Kamera selber ist eher ausgelegt fürs Studio, also auch keine IP-irgendwas-Freigabe, sondern also wasserabgedichtet, sondern ich befürchte, da wird es dann auch teuer, wenn da Wasser draufkommt. Ich würde es jetzt so nicht probieren wollen. Macht aber, ich war auch als Reiseziel im Schwarzwald, ich war bei vielen Motorrädern, macht aber ganz besondere Aufnahmen, so möchte ich das mal sagen. Also die Bildqualität ist doch nochmal ein großer Unterschied zum normalen, was wir heutzutage haben, also zu den ganz super klaren Bildern, ist Mittelformat.
Mhm. Aber nicht super klar oder wohl super klar?
Doch, also die es ist nicht so klinisch klar. Also ich mag ja ganz besonders das 65er Sigma und das hat eben so, wie ich mal sage, so eine klinische
aus
Schärfe.
Aus der I-Serie, ne? Das F2.
Genau. Ja.
Okay.
Und die Objektive von Leica aus der S-Line, die sind, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Also geht da nicht mehr.
Von Leica jetzt oder von Sigma?
Von Leica. Okay. Leica, S-Linie.
Ja.
Das sind, ich habe selber gearbeitet mit dem 70 mm.
Ja, okay.
Umgerechnet sind es dann 50 mm oder knapp 50 mm. Denn beim Mittelformat rechnest du ja runter.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch so meine Lieblingsbrennweite, also 50, 65, das ist ja das, womit ich mich ganz, ganz, ganz gerne bewege.
Ja, sehr tätig halt.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Richtig. Und für mich war es, in der Woche letztendlich Ziel, auch langsam zu fotografieren, also gar nicht so viel, auch hinterher an Bildern zu haben, die Bilder aber dann auch wirklich, bis ins Letzte durchdacht. Das ist auch nochmal was ganz also man nicht so wie bei einer Reportage, wo man wirklich gehetzt, oder gehetzt will ich es nicht unbedingt nennen, aber doch ein Bild nach dem anderen macht oder so wie manche Porträtfotografen eben auch arbeiten, erstmal in 5 Minuten 2000 Bilder, damit dann eins das besonders perfekte Lächeln hat, sondern genau anders, dass ich mir die Szenerie vorher schon sehr deutlich überlegt habe, bei jedem einzelnen Motiv Sachen auch weggelassen habe. Und hinter uns war gerade so ein Mofa. Und dadurch dann viel, viel weniger Bilder gemacht habe, mir bei Szenerien manchmal auch überlegt habe, brauchst du dann doch nicht oder nur mal kurz mit dem Handy gemacht. Und andere Dinge dann, unter anderem ein sehr schönes Porträt von einem Motorrad im Sonnenuntergang, dann sehr lange durchdacht, überlegt und auch gewartet, bis so richtige Lichtstimmung da war, um dann das Bild zu machen. So, und das ist, wie gesagt, für mich nochmal eine ganz andere Herangehensweise an Fotografie, auch vorher teilweise die Spots so ein bisschen genauer nochmal erkundet und dann auf die, das richtige Motorrad oder das richtige Gesicht gewartet, ist auch nicht meine Art. Normalerweise nehme ich halt so die Motive mit, die mir auf dem Weg begegnen, und so war ich gar nicht auf dem Weg, sondern habe fest an einem Standort gewartet, bis genau das in der Szenerie passierte, was ich mir vorgestellt habe, sodass ich in Rüdesheim dann tatsächlich am Harley-Davidson-Truck, ich glaube, eine halbe Stunde gestanden habe, bis dann das richtige Motorrad vorbeifuhr. Und das ist nochmal, wie gesagt, eine völlig andere Herangehensweise als das, was ich eben
sonst ja, so aber mache. Warum hast du dann jetzt so lange darauf gewartet? Weil die so immens viel Speicher schluckt und du keine Speicherkarten dabei hattest, weil du ja der Klaus bist, der die immer vergisst, oder was ist da los?
Ja, ich hatte tatsächlich am ersten Tag zu wenig Speicherkarten. Das Problem habe ich dann schon in Koblenz gelöst, am Rhein. Nein, ich habe, die Kamera ist langsamer.
Ja.
Ganz klar. Die macht also, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder die in der Sekunde macht, aber sicherlich keine 100 oder keine 50. Ich weiß nicht, was der Moment aktuell ist. Und ist auch langsamer als die SL2. Der Autofokus ist auch langsamer. Ich habe einen Autofokuspunkt bei der Kamera.
Okay.
Und ich habe auch keinen automatischen Augenautofokus oder so, sondern ich muss wirklich warten. Also entschleunigt unglaublich und hat hinterher eine wirklich tolle Bildqualität. Also von den Farben her, das ist nochmal so eine Ecke mehr, Mikrokontraste nochmal eine Ecke mehr. Also, man
sieht, Sportfotografie fällt raus.
Ja, eigentlich schon, wobei, wäre auch wieder falsch formuliert. Also es ist halt eine bewusste Sportfotografie. Also ich habe ja Motorräder, sind schnell, die fahren schnell an einem vorbei. Das heißt, ich fokussiere vor. Überlege mir vorher, wo brauche ich jetzt genau die Position, wann kommt das so ein Motorrad eben irgendwo angefahren oder wann läuft irgendwer wo ins Bild, das geht mit dem Basketballer auch. Irgendwann stehen die alle unterm Korb und versuchen rein, einen Korbleger zu machen, aber ich bereite mich halt drauf vor und warte dann wirklich, bis diese Szenerie passiert ist.
Okay, also hast du nicht nur in der 30er-Zone gestanden, also die durften schon normal fahren.
Ja, die durften normal fahren, die mussten normal fahren und das war für mich dann auch nochmal die Schwierigkeit, dass ich ja quasi nicht so in diesem Verfolgeding war, was ich sonst so mache. Also sprich, ich lege meinen Fokus und dann kommt das Gerät halt näher und irgendwann drücke ich ab. So, ich hatte vorher schon einen vordefinierten Raum für mich und musste warten, bis das Objekt genau in diesem vordefinierten Raum ist. Und dadurch habe ich natürlich einen perfekten Hintergrund und nicht irgendwas mitgenommen, was ich mir dann hinterher vielleicht nochmal zurücklegen muss. Muss aber auch darauf achten, beim Arbeiten, dass alles von vornherein auch gerade gehalten wird. Also ich kann jetzt nicht hingehen, ich kann es natürlich dann hinterher nochmal zuschneiden, aber ist alles nochmal viel, viel bewusster als das, was ich sonst so mache.
Aber mit Fokus verfolgen, erinnere mich nachher nochmal dran, da muss ich noch was erzählen, aber ich will jetzt hier die Reihenfolge nicht durcheinander bringen. Da habe ich nämlich noch was, was furchtbar nervt.
Okay. Nein. Also nerv ich gar nicht, wohl, dass ich auch 2, 3 Motive hatte, ich habe in Kurven fotografiert, Motorradfahrer in Schräglage und dachte dann für mich hinterher, hey, jetzt kann ich nochmal so einen Mitzieher mitnehmen. Und das ging dann eben nicht.
Okay.
Weil der Autofokus das gar nicht so schnell für sich klar hat, sondern ich habe wirklich dieses Vorfokussierte und dann musste ich das Motiv auch weiter so belassen und den Mitzieher, der ist dann eben auch nichts geworden. Die nächste Mitzieher habe ich jetzt gar nicht probiert.
Okay, also ich mache ja Mitzieher generell im Zonenfokus und Da brauche ich den Autofokus gar nicht. Das ist mit der S nicht möglich.
Doch, hätte ich schon, aber da muss ich die Zone ja sofort ändern. Ich habe ja mich darauf vorbereitet, Schräglage.
Ach so.
Und ich hatte ein bestimmtes Bild im Kopf. Das Bild ist im Kasten. So, und dann kann ich mit einer anderen Kamera, die schneller arbeitet, halt dann dem Motorrad noch hinterhergehen und noch einen Mitzieher hinterher schieben.
Okay, na, das geht doch nicht.
Genau, und das ist da nicht möglich, sondern ich mache wirklich das, worauf ich mich vorbereitet habe und nichts anderes. Und wenn mir das dann aber einmal klar ist, mache ich das dann umso genauer. Mhm. Und das ist für mich in der Fotografie eben auch nochmal etwas, eben nicht Sachen mal eben spontan mitnehmen, sondern wirklich konzentriert das tun, was man sich vorher überlegt hat. Also man nimmt sich auch so ein bisschen natürlich die Freiheit einerseits und andererseits also eben auch spontan mal eben was zu machen, auf spontan auf was zu reagieren, geht damit nicht. Mhm. Sondern ich habe auch die Lichtsituation vorher genauestens vorbereitet, denn die Kamera hat jetzt nicht, ich sag mal, ISO 50.000 oder nee, 10.000, keine Ahnung, wie andere Kameras, sondern ich bin wirklich so im Bereich von 100, also 160 ist Regel eingestellt und 200 geht auch noch, ich überlege gerade, also 400 geht auch noch, aber dann wird es so langsam auch ein bisschen körnig.
Okay, dann ist vorbei.
Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, von der Herangehensweise, wenn es dann geklappt hat, freue ich mich dann immer riesig und dann habe ich wirklich Fotos, die haben nochmal eine ganz besondere Bildsprache, die sind genauso, wie ich es mir halt vorher überlegt habe. Licht passt genauso, wie ich es mir vorher überlegt habe, also es wird auch vorher genauestens ausgelichtet. Und daher eigentlich auch eher was fürs Studio, aber jetzt im Urlaub war das etwas, wo ich gemerkt habe, ich hatte hinterher ein paar schöne Erinnerungen von 7 Tagen, sage ich jetzt mal, 15, 20 Bilder. Und ich habe auch gar nicht so viel gemacht.
Ja, also das hört sich für mich sehr analog an.
Ja, also von der Geschwindigkeit her auf alle Fälle. Also ich hätte jetzt auch letztendlich meine Mamiya oder so mitnehmen können und anschließend Rollfilme entwickeln. Mhm. Also das ist so, ja, so kann man sich das vorstellen. Ich habe auch hinten der Bildschirm, der gibt es jetzt, ist ein guter Display. Man sieht, ob das Framing stimmt. Ich habe hinterher ein Histogramm, sehe, ob das alles von den Farben her stimmt. Aber den wirklichen Wow-Effekt habe ich dann auch erst am Rechner. Mhm. Und das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt die ganze Zeit drauf guckt.
Okay.
Ja. Ja. Also.
Jetzt kramt der Klaus super spannend wieder vor.
Genau. Und da habe ich schon mein erstes Pferd, glaube ich. Ich wollte genau gucken, wie es ist. Aber nämlich ja die Festivalfotografie. Aber dann würde ich in dem Moment jetzt auch wieder im Thema springen. Denn jetzt ist auch wieder so Zeit für Reise und Festival. Und das wäre vielleicht auch so eine Geschichte. Also Reise habe ich ja jetzt gerade schon erzählt. Ich hatte eben das große Gerät dabei, aber vielleicht magst du mal erzählen, wir haben Urlaubszeit. Was nimmt der Andreas mit in den Urlaub an Kameras?
Ich fahre dies ja nicht in Urlaub, aber ich mache ja andere Dinge.
Was hast du dabei?
Wenn ich andere Dinge mache?
Ja, also wo? Nein, wenn du auf einen Ausflug gehst, also ich glaube, das ist für einen Hörer
schon interessant. Es kommt ja immer die Frage, was ich vorhabe. Ich kann erzählen, was war und dann kann ich vielleicht auch über mein Ärgernis erzählen. Was heißt Ärgernis? Ich war bei der Leica Selbsthilfegruppe im Studio 13. Grüße gehen raus. Und habe Porträtfotografie mit 21 mm betrieben. Das hat Spaß gemacht. Sind auch ein paar, zwei, drei sehr schöne Bilder bei rumgekommen. Es wurde wieder viel gequatscht. Und dann ist mir nochmal bei der Leica S L2. Und ich habe ja die S, wenn du da, weil du gerade sagtest, den Fokuspunkt, wenn man auf einen Fokuspunkt die Kamera einstellt und dann auf dieses Verfolgen.
Wir müssen nochmal erklären, also Leica SL2 S ist die 24 Millionen Pixel Variante.
Genau.
Von einer, oder ist eigentlich letztendlich das Profigerät mit der S zusammen für ja Äquivalentner kennen, weiß ich gar nicht, eher.
Ja, das ist halt die spiegellose Kamera, ja. Wo man halt Autofokusobjektive anschließen kann von Leica.
Von Sigma aus der
von Sigma, L-Mount, von Leica, Allianz. Von allen L-Mount, von ja. Panasonic.
Ja.
Hat halt den gleichen Mount. Die Sigma-Kameras wie die Lumix-Kameras, ja. Die haben ja diese L-Mount-Allianz und man kann alles dran anschließen.
Und die ist auch wasserfest, also das ist auch ein richtiges Profigerät, wasserfest und alles, ne?
Ja. Die ist so schon richtig klasse, richtig toll. Bloß was mich total nervt, ich habe die Kamera immer auf Monochrom eingestellt, damit ich das Licht besser sehe. Ich bilde mir ein, das klappt. So, dann habe ich die Kamera auf diesen Fokuspunkt, einen Fokuspunkt. Und wenn ich dann fokussiert habe, dann verfolgt dieser Fokuspunkt halt das Motiv, egal wie sich das bewegt. Und was mich an dieser Kamera furchtbar nervt, ist, dass die beim Verfolgen ab dem Moment auf Farbe umstellt.
Ach so, das heißt, die kann nicht den JPEG-Look behalten, sondern braucht die Rechenkapazität sozusagen.
Ich weiß nicht, ob das am Rechnen liegt oder sonst was, aber ich finde das furchtbar anstrengend, dass sie dann auf Farbe umstellt. Wenn ich dann fotografiert habe und gucke, ist das Foto auch wieder zumindest in der JPEG-Variante als schwarz-weiß angezeigt. Aber das ist echt nervig.
Ja, aber sowas würde ich immer davon ausgehen, dass dann wirklich vom Chip her eben mehr nicht möglich war, sondern dass dann der Hersteller hingehen muss und sagen muss, komm, hast du das mal ausprobiert, dass du in einen anderen Farblook gegangen bist, ob das funktioniert?
Wahrscheinlich nee, geht auch immer nicht. Zurück.
Egal, geht immer zurück nimmst, in den Standard.
Ja.
Ja, dann wird das die Rechenkapazität
sein. Aber nur für die Zeit des Fokussierens. Mhm.
Ja. Und danach ist es dann wieder auch schwarz-weiß. Also sprich,
genau, das hatte ich bisher bei keiner anderen Kamera.
Ja, also hört sich für mich für so ein Rechenchip-Problem an, dass man dann
keine sagt, Ahnung, wo
nicht liegt. Wir holen alles aus dem Gerät raus, mehr geht nicht. Und dann müssen wir jetzt auf Schwarz-Weiß verzichten, weil sonst.
Ja, oder auf den Bildlook verzichten für die Zeit des Fokussierens. Aber das ist was mich wirklich nervt und was bei einer Kamera in der Preisklasse eigentlich nicht sein sollte, finde ich. Sorry, Leica.
Ich weiß nicht, wie es bei der 9 ist, bei der 3.
Müssen auch nicht. Habe ich noch nie in Händen gehalten. Ich habe sie nur gesehen und noch nie in Händen gehalten. Mhm. Die hat ein Klapperdisplay. Ich habe Angst, dass das abfällt, wenn ich die Kamera festhalte. Nein, war nur ein Spaß. Ja. Meine S9 hat ja auch so einen Drehschwenk und was weiß ich, kann nicht alles Display.
Und das hält.
Und das hat bisher gehalten, ja.
Nee, ja, also das ist bei meiner SL2, also ich habe ja die SL2, mit der ich arbeite, sehr gerne auch arbeite, eben auch so Profigeschichten. Nur das ist genau das, was du so beschreibst, die Flexibilität, wenn einem die genommen ist, wird es dann eben bewusster, merke ich für mich. Also ich sprich, wenn ich jetzt nicht die ganzen Auswahlmöglichkeiten, die mir eine SL2 eben bietet, habe, sondern mit der S fotografiere, die kann ich nicht mal auf den Farblook umstellen, die geht nämlich noch mit Spiegelreflex. Das heißt, ich gucke wirklich durch einen Glassucher, fand ich aber so, ja, man sagt immer so, die reale Welt sehen.
Also du schaust durchs Objektiv.
Genau, ich schaue durchs Objektiv.
Und im letzten Moment, wenn du fotografierst, klappt die Kamera den Spiegel auf Seite.
Genau. Und
dann geht die Kamera auf Seite, damit du das Bild machen
kannst. Macht einen super Sound, Spiegelschlag für die Menschen, die dann auch akustisch ein bisschen begeistert sein können von Kameras. Und ist so ein ursprüngliches Fotografieren einfach. Und wie gesagt, normalerweise rein Studiokamera würde ich jetzt behaupten wollen, die nimmt man in der Regel nicht mit in den Urlaub oder überhaupt irgendwo hin, sondern lässt sie im Studio auf dem Stativ stehen. Ich habe sie jetzt eben mitgenommen, war aber von den Ergebnissen her begeistert und von der Form, Art der Fotografie auch. Und im Schwarzwald selber gab es aber trotzdem 2-3 Objektive, wo ich gedacht hätte, Objekte. Mhm. Und Fotomotive, wo ich schon auch gerne was anderes dabei gehabt hätte, hatte ich aber nicht. Und so sind die dann dahin geflogen. Das war aber für mich in Ordnung.
Okay.
Ja.
Ja, wir sind alle gespannt auf die Bilder, Klaus.
Also insofern, ja, das ein oder andere wird es unter Umständen bei Instagram zu sehen, aber ich bin ja nicht so der Poster. Und dann.
Ja, aber jetzt wollen die Hörer die sehen.
Wir gucken, vielleicht eins können wir hier, könnt ihr sehen, eins gebe ich dann raus, damit wir einen Titel für die Sendung haben.
Für die Story.
Genau, ja.
Okay.
Mache ich gerne. Ja, und dann wollten wir ja nochmal gucken, also Reise, das ist also so, dass ich mir eben vorher genau überlegt habe, was nehme ich mit, wie wird auch so eine Reise aussehen, was werde ich auf Motorradreise wahrscheinlich auch erleben und wo will ich mich auch einschränken. Wenn ich jetzt im Sommer, in 4 Wochen geht es ja für mich wieder auf die nächste Reise, da bin ich dann in Venedig für ein paar Tage. Mhm. Und da werde ich sicherlich nochmal ganz anderes Equipment einpacken. Also Venedig, das hatten wir beim letzten Mal ja schon gesagt, ist für mich immer so eine Stadt, wo ich dann auf 35 mm gehe. Auf einen 35 mm mit einem ganz besonderen Farblook. Das hast du auch. Das ist dieses Nocturne von Vogtländer.
Single-coated.
Genau. Das heißt, man hat immer ja, man sieht eben gerade Venedig noch mal viel von der Stadt, vom Hintergrund. Die Blende 1.4 brauche ich dabei ganz selten, sondern ich bin dann auch eher so im 2.8er Bereich und noch höher. Habe aber einen ganz speziellen Farblook, den dieses Objektiv liefert, plus nochmal Flares, die dieses Objektiv auch liefert, auf eine ganz besondere Art und Weise. Da guckt man sich nur irgendwann, also ich mache damit nicht 20 Bilder am Tag mit Flares, dann finde ich, guckt man sich irgendwann tot.
Ja, du hast schon mal gesagt, dass du vielleicht auch gerne mal mit einem anderen Objektiv nach Venedig fahren möchtest.
Ja, also das
in einer der vorherangegangenen Unterhaltungen.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ja, also ich überlege tatsächlich, wie gesagt, dieses Nocturne, das ist das eine. Also das, weil das gehört einfach in diese Stadt, das gehört in den Süden. Aber da jetzt, glaube ich, wiederhole ich mich dann auch
zu. Ja, stimmt. Sendung. Flares gehören in den Süden. Das habe ich letztens auch noch irgendwo auf einem anderen Kanal gehört. Das passt total schön.
Okay, ja, doch, auf alle Fälle. Und da mal was Klareres mitzunehmen, könnte noch passieren. Also was noch in die Tasche passt, mal sehen.
Ja, also ich mache ja auch meistens, dass ich zwei Objektive bei habe, wenn ich irgendwie eine Tour mache. Aber bei der letzten Tour, die war mit dem lieben Christoph, dem Straßenjäger auf dem CSD in Düsseldorf, war dann auch wieder ein Objektiv drauf, eins mitgeschleppt und überhaupt nicht benutzt. Ja, auf dem CSD, ich hatte mein 21 mm dabei. Ich hatte meinen abnehmbaren Blitz dabei und mehr hätte ich nicht gebraucht.
Mhm. Und welches ist dann bei dir in der Tasche, in der Wollmütze? Nee, du hast
keine Wollmütze. In der Tasche, ich habe keine Wollmütze. Genau, ich habe da drin tatsächlich auch so einen Kamera-Einteiler in meinem normalen Rucksack und hatte da mal 50 mm 1.5 mit drin. Habe ich nicht gebraucht. Porträts auf der Straße von Leuten auf dem CSD mit 21 mm und einem Blitz im Boost-Gilden-like. Hammer. Und ich habe sogar einen fotografiert. Der hatte auch eine Kamera bei. Der sah aus wie Boost-Gilden. Hammer. Ich weiß nicht, ob die Ähnlichkeit ihm bewusst ist oder nicht, aber er sah wirklich aus wie Boost-Gilden, hatte aber eine Canon. Mhm. Ja.
Und da war auch dann dabei die M am Start. Da, mit dem 21, also 21 mm und
Leica M. Mit dem 21 mm F4 Vogtländer-Objektiv, das wirklich winzig ist.
Mhm. Wo du übrigens auch kein Schwarz-Weiß einstellen kannst, hier beim Messsucher, ne? Also du guckst ja beim Messsucher,
gucken wir durchs Glas. Ich kann bei der Kamera Schwarz-Weiß einstellen, Kollege.
Ja, da musst du aber durch den Bildschirm gucken.
Dann gucke ich über den Bildschirm, aber ich brauche bei der Kamera brauche ich gar nicht so gucken mit 21 mm. Die brauche ich einfach nur in die Luft zu halten. Ich habe die einmal voreingestellt, ich habe den Blitz und dann halte ich die hoch in die Luft und puff.
Ging auch mit der SL. Dann hast du nur mehr in der Hand.
Blende 8, 21 mm, da ist einfach alles scharf. Mhm. Ja. Vielleicht mal ein bisschen nah ran, ein bisschen weiter weg, aber das hast du im Finger.
Und das sind ja auch Aufnahmen, die sieht man bei dir auf deinem Instagram-Account.
Ja, also du hast nee. Ja, da muss ich dringend Werbung machen. Ich mache nochmal Werbung für den lieben Christoph, den Straßenjäger. Der hat nämlich dazu ein Fokus-Magazin gemacht, wo die Bilder, also eine Auswahl, eine von ihm kuratierte Auswahl der Fotos vom CSD, die der Groth und der Straßenjäger gemacht haben, dann veröffentlicht sind. Ich packe das in die Shownotes nochmal, den Link dazu. Ja, guckt euch das an, Leute. Das lohnt sich.
Genau. Ja, wollte ich auch sagen. Also ich habe es ja auch gesehen. Lohnt sich auf alle Fälle.
Hast du den Boost Gilden entdeckt?
Ja, yeah, den habe ich auch entdeckt. Den habe ich.
Phänomenale Ähnlichkeiten. Vielleicht ist er doch, vielleicht ist er jetzt auf Canon gewechselt, wer weiß.
Ja, also ich finde es schon sehr mutig, eben mit einem Blitz durch die Gegend zu rennen. Meins wäre es weiterhin nicht.
Grüße auch nochmal an Timo Nausch für dein tolles Video über Boost Gilden. Mhm. Timo, ich lade dich mal ein. Komm mal bei mir zur Sendung, wir müssen darüber diskutieren. Ich finde, in vielen Punkten hast du recht und in manchen nicht. Der hat ein tolles Video zugemacht zu Boost Gilden. Und ich finde, auf solchen Festivitäten, solchen Bürgerfesten, wo ich ja sowieso auch fotografieren darf, weil es ja eine öffentliche Veranstaltung ist, wo fotografiert werden darf und wo ich Leute habe, die sich so viel Mühe gegeben haben um ihren Auftritt zu feiern und total extrovertiert sind und einfach Party machen und sich gerne fotografieren lassen, da kann man das gut machen, ohne schlechtes Gefühl. Ja, wenn ich jetzt irgendwie in Duisburg durch die Gegend laufe und Leute fotografiere, da überlege ich mir das auch nochmal, ob das der Weg ist, Streetfotografie zu machen und populär zu machen. Aber auf so einer Festivität, und ich muss auch mal ganz, ganz großes Lob überhaupt an sämtliche Menschen, die da waren, machen, eine so tolle Stimmung, so ein friedliches und nettes Miteinander. Hammer. Wirklich hammergut. Ja, egal ob queer oder nicht queer, total egal. Die Leute waren alle mega drauf, die waren total nett miteinander. Richtig schön, das war ein richtig toller Tag. Viel gelacht, viele Witze gemacht, tolle Fotos, war gut. Da hast du was verpasst, Kollege.
Ja, ich hatte ja, aber also meine Werbung würde jetzt weitergehen. Ich hatte ja zur gleichen Zeit dann die Bike Week in Rüdesheim. Die war jetzt nicht ganz
so bunt.
Doch, war sie. Nee, die war nicht ganz so bunt. Da passiert viel in Blau und in Orange, würde ich mal sagen. Teal and Orange ist Harley Davidson.
Ja, okay. Jetzt weiß ich endlich, wo dieser Farblook herkommt. Von Dürre noch eins.
Genau, von orangefarbenen Colors und von Blue Jeans.
Ja.
Die Menschen selber sind aber auch da auf solchen Treffen letztendlich super tolerant, super bunt. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, wie viele unterschiedliche Menschen dann da auch zusammenkommen. Schon alle sehr freiheitsliebend, aber auch sehr individuell im Bereich Teal and Orange. Wie viel Mühe sich in die Bikes, wie viel Mühe da reingesteckt wird, wie viel Arbeitszeit da reingesteckt wird. Also da sieht man wirklich ganz, ganz viel Leidenschaft, wie viel Kunst letztendlich für mich, Kunsthandwerk da auch entsteht. Also wenn man sieht, wie manche Motorräder dann auch bearbeitet wurden oder wie manche Motorrad auch wirklich so durchgestylt wurden. Da wird jede Schraube überlegt, jede Farbgebung überlegt. Das finde ich schon faszinierend und ist für mich jedes Mal schön zu sehen. Also jetzt gerade, wo wir aufnehmen, es sind in Hamburg die Harley Days und ich werde ja dieses Jahr auch noch in Farg sein. Freue mich da auch wieder riesig drauf. Also kann mich da auch nicht dran satt sehen, sondern ist für mich einfach auch eine ganz bunte Community. Ist für mich eine freiheitsliebende Community, habe ich ja schon gesagt. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit für mich, gut zu fotografieren. Also die Menschen lassen sich auch sehr gerne fotografieren.
Du meinst, auf so einer Harley Week, da könnte ich jetzt auch den Busgilden machen.
Absolut.
Ja, ja. Das wäre okay.
Also ich...
Auch wenn ich nur Roller fahre.
Auch wenn du nur Roller fährst. Also okay. Also das ist ja auch das Spannende. Also da stehen auch Roller. Also du wärst jetzt nicht der Einzige.
Ja gut, ich meine, ich falle eh nicht auf, wenn ich mich da bewege. Das weiß ich.
Die unterstellt mir immer das Harley fahren und ich muss dann immer sagen, nee, ich bin das, wenn wir dann bei solchen Treffen sind.
So geil.
Wir haben jetzt Mitte Juli auch, vielleicht ist das auch nochmal, wir haben ja ganz viele Pferde heute, eine ganze Mustang-Serie. Ich bin jetzt am 17., glaube ich, Juli in Willingen. Da sind auch nochmal Harley Days. Da ist dann auch ganze Willingen voll mit bunten Menschen, mit lauten Maschinen, mit vielen Rockern, mit Blue Jeans, keine Ahnung. Also macht wirklich Spaß. Und mit viel Benzingeruch, der gehört einfach dazu. Und da kann man auch fotografieren. Also wer Menschen fotografieren will, ist da sicherlich gut aufgehoben. Wer Technik fotografieren will und sich nicht traut, den einen oder anderen anzusprechen, der ist aber auch gut aufgehoben und man kann da einfach eine schöne Zeit erleben und über so völlig eigentlich unwichtige Dinge nachdenken. Also der CSD ist ja auch mehr politisch. Ich finde das auch gut, wenn man auch mal so eine Zeit hat, wo man wirklich ins Blaue hinein vor sich hin denken kann, beziehungsweise über Sachen nachdenkt, die nicht wirklich weltentscheidend sind.
Ja.
Die Form eines Auspuffs ist nicht weltentscheidend. Und
ja, aber wir sind ja bei dem Thema Fotografie und ich frage mich, wo kann ich hinfahren und Leute anblitzen, weil das Anblitzen, das hat mich jetzt
angefixt.
Ja, nee, ich will das ja nicht mit Drogen vergleichen, aber das hat mich schon gepackt, das ist schon toll, das hat ganz, ganz gewissen Reiz. Ja. Jetzt gar nicht nur dieses, ich habe jetzt jemanden angesprungen und fotografiert und bin dann nochmal über so eine Schwelle hinaus oder so. Das gar nicht so unbedingt, sondern einfach dieser Bildlook ist einfach auch fantastisch und wie die Leute reagieren so. Ne, weil ich halte ja links hoch den Blitz und ziehe so auf die und mit der anderen halt die Kamera und die gucken dann meistens tatsächlich auch zum Blitz, weil die gucken, was passiert da. Und dann mache ich ein Foto und dann sind die ganz irritiert von, wo kommt denn jetzt das Foto? Und ja, auch nette Gespräche und viel gelacht einfach. Und ja, so. Und Leute einfach, die sagten, oh, jetzt habe ich aber doof geguckt, mach nochmal, statt wie, du hast mich fotografiert, hau ab. Ne? Also
ja,
einfach ja. Nett, einfach schön.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also man,
die komm, Menschen, ich post nochmal für dich, mach nochmal eins, nochmal eins, hier nochmal. Und wie ist denn dein Instagram, wo kann ich die Bilder denn sehen?
Ja. Toll. Also das ist auch eine schöne Erfahrung, die man dann macht.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht dieses völlig Ablehnende, sondern wirklich, das ist das, was ich bei den Halle-Jungs und Mädels auch erlebe, dass man wirklich auch angesprochen wird, hör mal, wo kann ich die Bilder bekommen, wo kann ich es runterladen? Und dass die Menschen auch echt anfangen zu posen, will man ja eigentlich in der Streetfotografie nicht immer. Manchmal ist aber trotzdem schön.
Genau.
Ja, und also ich mache nochmal Werbung. Ich glaube, ich meine, es ist der 12. Juli, war, ich habe mich vorhin verhauen. Der 12. Juli ist es. Da an dem Wochenende findet eben die Bike Week in Willingen statt und ist auf alle Fälle ein Besuch wert.
Auf alle Fälle.
Auf alle Fälle, ja. Aber der Schwarzwald auch.
Weißt du, wie du da nicht sehen wirst? Den Groth, der hat da Dienst. Ja. So ein
Ärger. Ich bringe dir Fotos mit. Ja.
Ich bin gespannt.
Und das heißt, da wäre jetzt bei dir bei solchen Events dann auch automatisch das Blitzgerät jetzt immer im Gepäck. Denn das habe ich tatsächlich bei mir im Urlaub in der Regel gar nicht dabei. Also ich müsste jetzt, nein, ich hatte bisher keinen Urlaub, wo ich ein Blitzgerät dabei hatte.
Ja, der liebe Frank Fischer wird ja sagen, der Groth blitzt sowieso alles tot. Ich bin gar nicht so ein Blitztyp eigentlich. Mir macht das eine unheimliche Laune zu blitzen, wo eigentlich keinen Sinn macht. Ich hatte beim Frank Fischer, ich habe das schon mehrfach erzählt, mal dieses in der Corona-Zeit, diesen Holger-Workshop mitgemacht, wo man ein Jahr lang jeden Monat eine Aufgabe hat und dann halt mit der Holger fotografiert hat. Die Holger ist eine Mittelformat Spielzeugkamera. Du konntest dann 12 Bilder machen, jeden Monat ein Bild. Und was mache ich? Also was macht der Groth? Der macht entfesselt Blitzen mit einer Spielzeugkamera. Da, wo es eigentlich total irrsinnig ist. Und Streetfotografie mit Blitz ist eigentlich auch total irrsinnig.
Ja, und nur nochmal, diese Holger-Kamera heißt, ich habe eine Lochkamera, also einen quadratischen Kasten und hinten ist ein Rollfilm drin.
Das ja so ungefähr. Die hat ein Objektiv. Man kann auch einstellen, ob man einen Menschen, zwei Menschen oder einen Berg fotografieren möchte. Also auch mehr oder weniger Zone, Vor- und Fokus. Mhm. Ja, und du kannst sagen, ob du bei Sonnenschein oder Schlechtwetter fotografieren willst und das war's.
Okay, und dann?
Ein Plastikobjektiv so. Quasi. Ja, und, ja. Ja, aber irgendwie witzig. Ja, hab mir dann noch von jemandem eine Halterung für ein Fernauslösekabel drucken lassen, dass ich dann auch vom Stativ mit Fernauslöser auslösen konnte. Und herrlich, herrlich, hat Spaß gemacht.
Der hört sich so an. Also man sieht dich jetzt leider nicht im Podcast, aber es leuchten deine Augen.
Ja, es hat Spaß gemacht, ja. Vor allem da mit der Blitzerei, das war total witzig.
Und welche Motive hast du dann da für dich gesucht?
Das war ja jeden Monat ein Thema.
Ach so.
Das war vorgegeben.
Und, ja. Und dann habt ihr jeden Monat zu dem Thema dann Bilder gemacht.
Genau. Beschreibe deine Stadt mit einem Foto, war zum Beispiel, da habe ich hier meiner Tochter einen Grubenhelm aufgesetzt, einen Blaumann hat sie sich angezogen, so eine Latzhose und dann haben wir halt einen Förderturm im Hintergrund gehabt.
Ja.
So als Foto.
Ja, okay. Ja,
das beschreibt halt meine Heimatstadt. Ja, und da Frühling, da haben wir ein Foto gemacht von einem Auto, wo Beine rausbaumelten mit ein paar Schuhe dran und das war dann das Frühlingsfoto und ne, nackte Beine halt und ne,
ja,
solche Sachen einfach, solche Projekte. Das war total witzig. Man hat sich online getroffen und das Projekt besprochen. Ja. Das war schön.
Ja, toll. Gibt es das noch oder?
Nein, das hat der Frank zur Corona-Zeit gemacht, wo man nicht reisen konnte.
Ach so, das und jetzt ist es rein.
Jetzt reist er wieder. Reist, ne?
Genau. Okay. Nein, und ja, Reise, aber wir bleiben bei Reisefotografie. Was, welchen Urlaub? Was
nehme ich doch mit? Ich nehme keine sonst? Kameras mit, weil ich nicht fahre dieses Jahr. Nur in Kurzurlaub. Ja. Und in den Kurzurlaub, wenn der überhaupt klappt, da fahre ich ja mit jemandem, der sagt, ich nehme nur eine Kamera mit und dann alle Kameras, die er besitzt, mitnimmt. Ne? Mal gucken, ob ich das verrate, was ich dahin mitnehme, wenn das denn klappt.
Alle Kameras, die ihr besitzt, habe ich, ich muss das sagen, glaube ich noch nie. Da würde eine Tasche nicht ausreichen. So viele Mützen habe ich nicht.
Ja, und du weißt, wie ich das meine.
Ja.
Ja, das war ein kleiner Insider. Wir waren letztes Jahr unterwegs.
Wo waren wir denn nochmal?
Zu so einer kleinen Insel.
Genau.
Genau, und zum Andreas Jons waren wir, zum Meetup. Und ja, ich habe vorher versucht, mich mit dem Klaus zu besprechen, welche Kameras wir da mitnehmen, weil wir einen sehr ähnlichen Fuhrpark haben. Ja, auf der letzten Minute meinte er dann einfach, er nimmt alle mit, die wir vorher erwähnt hatten. Also die SL, die M, die Q. Ja, alles voller Wollmützen.
Es liegt an den Fotomöglichkeiten. Ich glaube, das habe ich aber auch beim letzten Mal schon erklärt, dass man einfach so viel ausprobieren kann, dass ich gedacht habe, ich brauche hier drei Gehäuse. Beziehungsweise zwei Gehäuse, an die auch alles dran flanschen kann, um zu gucken, welches Objektiv vielleicht dann doch nochmal den Weg in meinen Schrank findet oder in meinen Objektivpark. Ja, und jetzt, wie gesagt, auf der Reise eben DS mit dem 70 mm, also eine 50 mm und damit ganz konsequent auch die Fotothemen so gestellt, auf Belichtung gewartet, mich vorher auch orientiert, wann ist wo, wie, welche Belichtung. Mhm.
Mit der Pilz-App.
Mit der Pilz-App tatsächlich und teilweise aber auch wirklich nur den Sonnenuntergang nachgeguckt. Also ab wann habe ich hier Sonnenuntergang?
Also zu kurz zur Erklärung, die Pilz-App ist eine App, mit der kann man gucken, wann wo die Sonne aufgeht
und genau. So weiter. Also dann habe ich genau den Sonnenstand an dem Punkt, an dem ich eben auch gerade bin und genau. Kann dann wirklich vorher schon für mich überlegen, bis hin zum Wolkenbild, passt das oder passt das nicht und worauf habe ich mich so einzurichten, sollte ich vielleicht doch nochmal ein Stativ rausholen oder habe ich keins dabei, das war bei mir so der Fall, dass ich kein Stativ mitgenommen habe, nur ein kleines, ja nee, ist auch falsch, ich habe ein kleines Stativ, das ich nicht genutzt habe, mitgenommen, weil das war mir dann auch zu viel Aufwand. Und jetzt in meinem nächsten Urlaub, wie gesagt, Venedig, darf jetzt kein Stativ werden, sondern darf jetzt vermutlich die M werden mit dem 35 und einem 50er noch in der Tasche, wobei bei mir eben nicht Fototasche, sondern wirklich in der Hosentasche. Und dann werde ich nochmal, ja, freue ich mich einfach drauf, durch die Altstadt zu gehen, also auf die Reise dahin.
Ich empfehle dir, einen Blitz mitzunehmen.
Ja, ich weiß, es ist ja sehr voll in Venedig.
Ja, genau, ist einfach mal was Neues.
Ja.
Ja. Einfach mal austesten, wie reagieren denn da die Venezianer
drauf. Richtig. Was auch noch passieren könnte, ist tatsächlich die analoge M, dass ich die dabei habe. Mhm. Die ist nämlich fertiggestellt worden. Und da hätten wir schon das nächste
Pferd. Hast du revidieren lassen.
Genau. Warum lässt man eine Kamera revidieren? Weil das ist vielleicht auch nochmal spannend für unsere Hörer. Also ich war mit der Kamera bei Pepke Fototechnik in Düsseldorf.
Okay.
Die haben die Kamera, die sind in der Lage, Leica-Kameras und Leica-Objektive, weil ich habe auch ein Objektiv nochmal mitgegeben, komplett auseinanderzunehmen und fachgerecht auch wieder zusammenzusetzen.
Spannend.
Das kostet eine Kleinigkeit, kann man auch sagen. Also ich habe jetzt...
Kostet eine Kleinigkeit.
Eine kleine Großlichkeit. Naja, es ist so, dass ich jetzt, ich glaube, das darf ich, ja klar darf ich das sagen, dass ich für Objektiv und Kamera tatsächlich letztendlich 800 Euro bezahlt habe.
Okay.
Für Reinigung und Check und so weiter.
Mhm.
Reinigung heißt aber bei einer alten Kamera, das habe ich in irgendeinem anderen Podcast auch schon gehört, ich habe die in den Backofen gelegt und dann hat die wieder kurz funktioniert. Also sprich, ich habe altes Fett weich gemacht, damit es sich noch mehr in meine Kamera zersetzt.
Mhm.
Denn das ist so die Schwierigkeit bei ja, älteren Kameras, klar, dass das Fett verdunstet, das ist auch bei älteren Objektiven so, dadurch gibt es halt einen leichten Nebel im Objektiv, plus nochmal, dass das Fett eben dann auf den Schnecken nicht mehr drauf ist, Schnecken, das sind die Windungen, die ich beim Fokussieren benötige oder für den Fokussiermechanismus benötige und da so ein Objektiv eben sehr abgeschlossen ist, bleibt letztendlich die Feuchtigkeit, die aus dem Fett rausgeht,
im Objektiv,
aber setzt sich dann halt nach und nach auch an der einen oder anderen Linse ab. So, und das kann man reinigen lassen bis zu einem gewissen Punkt. Also ich weiß nicht, wie weit man dann Objektive auch komplett auseinandernehmen kann. Und bei Kameras genau das Gleiche. Die kann man natürlich nochmal auseinanderschrauben, also zumindest die Leicas, weil die halt nicht vergossen sind. Ja,
muss sich auch lohnen, ne?
Ja. Und meine M5, die ist eben aus meinem Geburtsjahrgang von 1972.
Okay. Mein Gott, bist du jung.
Ja, ich glaube eher alt. Und das ist toll, dass solche Geräte dann heute so im Rahmen von Nachhaltigkeit, wenn man darüber eigentlich mal denkt, also wirklich noch zu 100% funktionieren, wenn man sie dann pflegt. Und das ist dann ab und zu so eine, ja, schon gut und gerne Investition nötig. Und die Kamera wurde eben komplett auseinandergenommen und dann wieder komplett zusammengebaut. Dabei ist dann auch aufgefallen, dass das Harz der Blitzkontakte beziehungsweise die Komplettverkabelung der Blitzkontakte an irgendeiner Stelle so gealtert ist, dass die Blitzkontakte oder dass der Blitzkontakt selber nicht mehr funktioniert, weil ich mehrere Blitzkontakte in der Kamera habe. Ich habe auch nochmal so einen X-Anschluss.
Du hast noch nie geblitzt mit ihr, ne?
Genau, das war so das. Das ist, jetzt habe ich quasi den Coldshoe, den du auch in deiner Kamera bemängelst. In meiner
S9.
Ja,
oh, ich versteh's. Klaus, warum habe ich nur den Podcast mit dir aufgenommen? Ich verspüre jetzt den ganz dringlichen inneren Zwang, meine Vogtländer mir zu schnappen und damit zu blitzen, um zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Leute, wir müssen jetzt leider aufhören. Ich muss jetzt die Kamera aus dem Schrank holen und die ausprobieren. Ja. Nein, ja, wir schaffen das noch.
Ja. Und die ist jedenfalls nur eingefettet worden und gereinigt worden von innen vom Dreck eben der letzten 53 Jahre. Ich freue mich jetzt auf weitere 53 Jahre. Und dann ist, glaube ich, auch so langsam Schluss mit mir oder der Kamera. Wahrscheinlich eher mit mir als mit der Kamera. Und wenn dann nur der Blitzschuh eben aufgrund von Alterungserscheinung tatsächlich nicht mehr funktioniert, das ist eben für mich so ein Nachhaltigkeitsthema. Wobei ich jetzt gerade überlege, ob Panasonic sich das auch überlegt hat. Ist es, dass nach 53 Jahren da ein Bauteil kaputt gehen könnte und aus dem Grunde machen sie es
gar nicht dran. Dann macht das gar nicht da rein.
Genau. Ja, das fand ich aber auch spannend, dass es eben heute auch noch Menschen gibt, die sowas reparieren können. Also ich muss sie nicht direkt zu Leica einschicken, sondern ich kann eben auch bei Pepke Fototechnik das in Düsseldorf machen lassen. Und der Herr, der mich da bedient hat, ich weiß nicht, ob er das alles auch selber macht, also super kompetent, kannte sich auch mit allem aus, auch mit dem Objektiv. Ein 50 mm Sumarit habe ich mit hingegeben, glaube ich, Sumarit. Ich weiß es gar nicht so genau.
Das ist das mit der Maske.
Genau, das ist das mit der Maske. Das ist auch ein Objektiv, das aus den 70er Jahren kommt. Das hat jetzt einen leichten Nebel. Das hat deshalb eine Maske, weil da auch schon die Naheinstellgrenze bis auf 35 cm war. Und aufgrund des Messsuchers habe ich halt in der Regel bei Leica-Objektiven bisher 70 cm. Und Abstand. Mit der neuen Serie habe ich auch 40 cm, denn ich habe ja jetzt die Möglichkeit und kann einen elektronischen Sucher draufsetzen.
Visoflex oder halt hinten
Live View. Display.
Genau.
Ja, und damals war es eben, also das ist schon was halb Revolutionäres und da haben wir dann mechanisch das Ganze gelöst, indem halt vorne so eine Brille aufgeschoben wurde auf die Kamera und dadurch konnte man dann auch 35 Zentimeter ans Objekt ran und das wurde dann einem Messsucher noch angezeigt.
Gab es auch für Teleobjektive?
Ja, genau, das 135er. Um das
zu ergänzen, genau.
Ja, und da ist es fest verbaut und bei meinem 50 mm, da ist es tatsächlich so, dass ich es mechanisch aufschieben kann und dann geht so ein Nupsi runter und dann wird auch der Rest freigegeben, damit man dann eben auch bis runter auf 35 cm gehen kann.
Spannend.
Also ja, vom Technischen her schon spannend und aufwendig. Das heißt aber eben auch, dass die Schnecke innen drin, die das Gewinde zum Fokussieren darstellt, nochmal besonders aufgebaut ist und nochmal ein bisschen mehr Fett braucht, hat mir dann der Fototechniker erklärt. Und deswegen kann es da eben zu einer Nebelbildung kommen. Er sagte aber, also man sieht es jetzt nicht ganz krass auf den Bildern.
Ja, bei Gegenlicht wahrscheinlich.
Genau. Das kann aber auch was Schönes sein.
Da kommt ein Glow.
Ja.
Ja.
Andere
kaufen einen Mistfilter für Glow, andere haben Fett im Objektiv.
Geht beides. Ja.
Nein, aber also jetzt nicht alle irgendwie Fett in die Objektive pumpen, bitte nicht.
Nein. Aber das sind eben auch Objektive, wie gesagt, 1970, wenn ich die an meiner SL2 habe, also
adaptiert.
Adaptiert, genau. Und dann funktionieren die trotz eines 60 Millionen Pixel-Sensors. Mhm. 47 Millionen Sensor. Ja. Aber die funktionieren auch an einem 60er, also an dem der SL3. Mhm. Und das finde ich schon. Das ist schon geil, ja. Das ist sowas. Also ist für mich schon so ein Alleinstellungsmerkmal, nicht ganz. Nikon kann das auch. Mit dem F-Bajonett, was ja wirklich sehr, sehr lange funktioniert hat und jetzt auch noch an die Z-Bajonett halt adaptierbar ist. Mhm. Nur die Qualität der Leica-Objektive, das ist schon krass.
Ja.
Also, dass 1970 so etwas manuell hergestellt worden konnte, gerechnet werden konnte, ohne Computertechnik, sondern wirklich von Menschen, die da ihr Handwerk sehr, sehr gut verstehen, das finde ich halt auch so das Verrückte an dem ganzen Leica-System, dass man wirklich so weit zurück auch ins Regal greifen kann und die wirklich gut nutzen kann, die Objektive, und nicht irgendwie was hat, wo man dann Kompromisse eingeht. Und ich habe einfach nochmal einen speziellen Farblook auch da wieder in dem Moment. Also daher lohnt sich für mich auch sicherlich 2-3-50 Millimeter in dem System zu haben. Und das ist halt eins davon. Ja, die kommen jedenfalls zurück. Und das könnte dann passieren, dass ich nach Venedig den einen oder anderen Film mir einpacke, weiterhin im Slow Motion bin und Venedig einfach auch mal wieder analog für mich entdecke. Und 35 mm dabei habe. Und vielleicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch noch die Mittelformat Mamiya nehme.
Ein rein analoges Venedig.
Genau, ein analoges Venedig. Das wird hier gerade zu einem Plan in dem Podcast.
Das wird spannend.
Ja.
Ein analog geblitztes Venedig.
Ja, aber Blitz bin ich mir nicht. Jetzt gerade ist ja da die Hochzeit vom Jeff Bezos. Bis dahin sind die weg. Bis ich da bin. Ja. Und dann ist Venedig, wobei leere Augen. Ich bin natürlich zur Hauptreisezeit da, aber da habe ich für mich ja auch in den letzten 20 Jahren gemerkt, auch weiterhin eine Empfehlung zur Hauptreisezeit. Bitte, liebe Hörer, geht auf die Nebeninseln, fahrt nach Murano, fahrt nach Burano. Ihr, dann vor allem auch morgens, ihr werdet leere, schöne Kulissen finden, beziehungsweise eine leere, schöne Stätte finden. Kulisse ist, glaube ich, in dem Rahmen völlig falsches Wording.
Okay.
Ja, das hat ja dann was von Film und künstlerisch, und auch wenn also, ein Museum aussieht, oder wenn mir Venedig aussieht wie ein Museum, ich weiß nicht, ob ich damit
Lebensbereiche.
Ja. Und ist unglaublich schön halt, und gerade in den Nebeninseln sind unglaublich schön, und da lohnt es sich wirklich auch fotografieren zu gehen. Und man hat unglaublich tolle Motive mit den ganzen Glasbläsereien, mit den Webereien, die es da gibt, und die Architektur als solche ist natürlich auch toll. Also du siehst, ich bin da auch gar nicht so sehr auf Menschen aus. Und andererseits, die Hochzeit, die ich, das wird so ein unvergesslicher Moment, gibt so unvergessliche Momente für mich im Leben. Das ist sicherlich einer davon, die Hochzeit, die ich da fotografiert habe. Das ist einfach auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Also in so einer Location Hochzeit zu fotografieren, in solch einer Stadt eine Hochzeit zu fotografieren, das ist, ja, hat dann da, jetzt merke ich, hat dann doch einen Grund, warum Menschen aus Amerika sich gleich die halbe Stadt mieten, um dann ihre Hochzeit zu feiern. War für mich ein großartiges Erlebnis.
Genau. Großartig. Ja.
Und dann kann ich für mich auch noch die Filme dann überlegen, weil Venedig ist sicherlich eine farbliche Stadt, also da wird nicht so viel schwarz-weiß fotografiert werden, sondern ich werde den einen oder anderen Portra wahrscheinlich einpacken und den so einen neuen Farbfilm, den haben wir geschenkt bekommen, als es noch die Fotopia gab. Ich überlege gerade, der hatte eine ISO 500 und man sollte da, nee, der hatte eine ISO 300, aber man sollte 500 einstellen, also ein bisschen mehr Licht drauf geben. Ein bisschen weniger Licht drauf geben. Wie war das? Hast du den nicht auch bei dir?
Nee.
Ich überlege gerade nach dem Namen. Ne, komme ich nicht drauf. Bringe ich dann beim nächsten Mal mit. Und doch, das war ein 500er Film und ISO 300 sollte man einstellen.
Jetzt den habe ich nicht.
Den hast du nicht. Doch, den haben sie bei der Fotopia irgendwie in so einem Pack verkauft, wo man auch gleichzeitig die Entwicklung mit drin hatte.
Ja, den habe ich ja nicht gekauft.
Ach so, Fehler.
Okay.
Ja. Aber vielleicht meldet sich, weiß nicht, wenn einer weiß, wer gemeint ist, vielleicht meldet sich das Fotolabor mal bei dir in den Shownotes und sagt da nochmal was zur Entwicklung.
Also in den Shownotes melden die sich nicht, da können wir was abgeben, aber also, vielleicht melden die sich
in den Kommentaren, mal. Genau, vielleicht melden die sich.
Die können eine E-Mail schreiben, die können in den Kommentaren schreiben, die können auf Instagram schreiben, auf Facebook schreiben. Ja, können die.
Und alles unter Bremer und Groth? Nein, unter Gast und Groth.
Gast und Groth, jetzt hast du dich aber verhaspelt.
Ja. Liebe Grüße gehen raus an den Thomas.
Ja, wir haben letztens telefoniert, aber das habe ich glaube ich schon erzählt, dem geht's gut.
Ja, wunderbar.
Alles klar.
Ja, und deshalb melden, weil die so eine schöne Entwicklung hatten. Ich habe den Film nochmal woanders abgegeben, aber da hat die Entwicklung nicht so toll hingehauen. Und jetzt suche ich die ganze Zeit dieses Fotolabor, weil ich habe die Gutscheine nicht mehr. Und ich habe 36 tolle Bilder wiederbekommen. So ist der Klaus. Willst dann nochmal machen, hab's dann ein anderes Fotolabor gegeben, das sah dann nicht mehr so gut aus. Also sah immer noch schön aus, aber war halt nicht so. Die hat noch so einen kleinen weißen Rand rumgezogen um die Bilder. Und wer weiß, wer gemeint ist, bitte melden über die Kanäle, die Andreas gerade rausgehauen hat. Dann weiß ich, wo ich meine Bilder zukünftig auch wieder hinschicken kann.
Alles klar. Ja, Klaus, bist du durch?
Ich bin durch.
Ich habe hier noch was, bevor wir jetzt hier zum absoluten Ende kommen und ihr wieder diese gnadenlos gute Musik hören dürft. Danke nochmal, Michael. Es gibt hier einen Menschen, der nennt sich Trailschleicher. Trail, ich glaube, das ist so ein Weg und der macht halt Mountainbike und Downhill und solche Geschichten ganz wild, wenn da so Videos bei Instagram schon mal von ihm geteilt werden. Da ziehe ich meinen Hut, mit welchem Affenzahn man mit so einem Fahrrad irgendwie einen Berg runterkommt, rechts und links Steilhänge und tralala, schon sehr, sehr spannend. Aber der Trailschleicher, der hat eine Folge von uns, diese Kunstfolge, wohl gehört und er hat eine Fotoserie gemacht. Ich zeige die jetzt mal dem Klaus, ihr werdet ihn gleich schreien hören. Und zwar hat er sich eine Kartoffel geschnappt.
Großartig und hat sie wandern lassen.
Und ist im Urlaub nach Belgien gefahren, unter anderem auch nach Brügge und hat diese Kartoffel überall fotografiert. Das ist so krass.
Ja.
Genau sowas brauche ich. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt mache ich einen Deckel drauf und sage:
Klasse.
Winken, ihr Lieben.
Tschüss und ganz besondere Grüße an den Trailschleicher. Eine klasse Fotoserie.
Winken.